Es muss dort im ORF aus sein mit diesem Wahnsinn. Und wir brauchen eine Gremienreform, einen ganz kleinen Aufsichtsrat, der professionell organisiert ist, mit Fachkompetenz in wirtschaftlichen Fragen, Rechtsfragen, was auch immer. Und einen Publikumsrat, der tatsächlich die Entscheidungen trifft, weil der ORF gehört allen Österreicherinnen und Österreichern, die ORF-Beitrag zahlen.
Ostenschacher allgemein, ORF sowieso. Die NEOS haben ja auch immer postuliert, es muss für wer was werden, wer was kann und nicht wer wen kennt. Stichwort, ich sage jetzt nur Bundestheater Holding, war der erste Sündenfall, wo alle miteinander umgefallen sind und die Frau, die ehemalige Ministerin, jetzt bestellt haben zur Geschäftsführerin der Bundestheater Holding. Streitwert ist der Podcast über das, was wirklich zählt. Mein Name ist Stefan Zöckling und ich spreche mit Persönlichkeiten über die Themen, die zu wertvoll sind, um darüber nicht zu streiten. Die anderen Meinungen aussetzen, Widerspruch aushalten und bessere Antworten auf die Fragen unserer Zeit finden. Mein Name ist Stefan Zöckling und ich bin überzeugt, dass es sich lohnt, mit unterschiedlichen Persönlichkeiten darüber zu streiten, was unsere Gesellschaft im Innersten zusammenhält. Willkommen bei Streitwert. Heute mit Sigi Maurer, stellvertretende Clubobfrau der Grünen im Parlament und Sprecherin für Bildung, Wissenschaft, Integration und Medien. Vielen Dank fürs Kommen.
Sehr gerne.
Ein kleines Warm-up. Per Du, per Sie, wie wollen wir das Gespräch heute führen?
Mir ist es ganz egal, aber gut streiten kann man besser, wenn man per Du ist.
Okay, dann bleiben wir per Du. Vielen Dank, freut mich sehr. Worüber lohnt es sich deiner Meinung nach immer zu streiten?
Politische Ziele und politische Inhalte und wie man dorthin kommt, dass das Leben für die Menschen im Land besser wird, da bin ich sehr streitfähig und alles, was mit Gerechtigkeit zu tun hat, ist auch, da kann ich sehr viel Energie entwickeln.
Okay. Bei welchem Thema bist du dir sicher, dass es keinen Sinn macht, mit dir zu streiten?
Katzen. Ich hasse Katzen.
Okay. Ich hätte mir jetzt ganz was anderes erwartet. Welche Position von dir wird am häufigsten missverstanden? Oder wo fühlst du dich am ehesten missverstanden?
Also es gibt ganz, ganz viele Leute, die immer gern das Gegenteil von dem verstehen wollen, was man eigentlich meint. Das halte ich für eine recht weinerliche Position. Das betrifft sehr oft ältere, weiße Männer, die sich sehr angegriffen fühlen, wenn man zum Beispiel Gewalt gegen Frauen thematisiert. Sowas. Aber
bei welcher Position deiner politischen Gegner denkst du, okay, da ist mehr dran, als man zugeben möchte?
Es wäre halt gut, wenn man es dann zugeben würde, weil nur so kommt man in eine ehrliche Debatte. Es ist das, was die Freiheitliche Partei sehr häufig schafft, ist, den Finger in die Wunde zu legen. Sie hat nur absolut keinen Anspruch und keine Lösungen. Also es ist eine komplette Hooligan-Fraktion, die auf Zerstörung ausgerichtet ist letztlich. Zum Glück haben wir gerade Ungarn erlebt, Orbán ist Geschichte. Liegt sehr, sehr viel Arbeit vor diesem Land, aber das ist die Blaupause, die Herbert Kickl gern umsetzen würde. Und das ist natürlich eine Katastrophe, aber in der Benennung der Probleme sind die Freiheitlichen oft näher bei den Leuten, als man sich das grundsätzlich erwarten würde, nur sie sind dann meilenweit von ihnen entfernt. Also es ist eine große Lüge. Die Freiheitliche Partei tut immer so, als wäre sie beim sogenannten kleinen Mann. Und in Wahrheit stopft sie sich selber die Taschen voll und hat überhaupt nichts übrig für die breite Bevölkerung.
Das heißt, inhaltlich nicht ganz falsch, nur das Wie ist fraglich.
Na, inhaltlich ist natürlich alles falsch oder fast alles falsch, was die Freiheitlichen dann so präsentieren als vermeintliche Lösungen für Probleme. Aber sie sind oft auf der richtigen Fährte, wenn es darum geht, zu benennen, was Menschen stört. Und das ist gerade, also die Eingangsfrage war ja, bei welchen Positionen muss man das sagen? Und Politik ist was, was die Menschen einfach überhaupt nicht interessiert, zu Recht. Was sich in der politischen Diskussion oft abspielt, das ist oft zermürbend und nicht mehr nachvollziehbar für viele Leute, die sich dann auch abwenden von der Politik. Und das halte ich tatsächlich für ein Problem.
Und gibt es irgendeinen Punkt, wo du Herbert Kickl recht geben würdest?
Es gibt, also das ist ja generell eine Frage im österreichischen Parlament. Es glauben immer alle, dass da alles immer nur gegeneinander gerichtet ist. Die allermeisten Gesetzesbeschlüsse fallen einstimmig. Es ist auch die gemeinsame Gestaltung des Parlamentsalltags, muss im Konsens erzielt werden. Und da gibt es viele Bereiche, wo niemand unterschiedlicher Meinung ist. In Österreich glaubt niemand, dass es jetzt eine gute Idee wäre, wieder in Atomenergie zu investieren oder solche Dinge. Aber es gibt natürlich andere Themenbereiche, die uns meilenweit, also die uns komplett trennen. Und das sind halt sehr zentrale. Da geht es um Demokratie, da geht es um die Frage, wie gehen wir mit den Schwächsten in unserer Gesellschaft um. Da geht es um die Frage, wie, also welche Rolle sollen Frauen in dieser Gesellschaft haben. Soll man jetzt nur Demokratie sein oder eigentlich nicht mehr? All das ist natürlich, stehen wir auf der ganz, ganz anderen Seite als die Freiheitlichen, die nach wie vor ihr rechtsextremes Erbe weiter bedienen und auch bedienen wollen. Deswegen ist unsere Position als Grüne immer sehr klar, mit uns gibt es keine Zusammenarbeit mit den Freiheitlichen. Anders als zum Beispiel von so manchem SPÖ-Landeshauptmann, der liebäugelt mit dieser Freiheitlichen Partei.
Gut, dazu kommen wir noch. Erster größerer Themenblock, Hass im Netz, Angriffe auf Politikerinnen, Vertrauensverlust in Institutionen, Stichwort Kammern, Stichwort ORF. Was hat sich in den letzten Jahren in der österreichischen Gesellschaft verändert und was daran macht dir Sorgen?
Also ich glaube, diese Entwicklungen sind nicht auf Österreich beschränkt. Wir sehen sie international, wir sehen sie weltweit, dass Institutionen unter Druck geraten und bestimmte Dinge, die immer gegolten haben, plötzlich nicht mehr gelten sollen. Also völkerrechtliche Rahmenbedingungen, rechtsstaatliche Rahmenbedingungen, wenn man sich zum Beispiel die USA anschaut. Und das, was mir wirklich große Sorge daran macht, ist, wir haben Jahre hinter uns, die sehr von Krisen gezeichnet waren. Wir haben Jahre hinter uns, die eine große Herausforderung für die Bevölkerung waren. Und die Geschwindigkeit, mit der das alles passiert und die Geschwindigkeit, mit der Nachrichten auf uns einprasseln, zum großen Teil negativ. Der Eindruck, es ist wahnsinnig beschleunigt und alles krisenhaft, löst große Verunsicherung und Sorge aus. Ich kann jeden verstehen, der Nachrichten schaut und sich denkt, um Gottes Willen, gibt es da irgendwo was Positives? Und was mir große Sorgen macht, ist insbesondere, dass wenn wir so weitermachen, die Politik explizit die Jugend verlieren. Also 4 von 5 Jugendlichen sagen, sie haben keine Stimme in der Politik, sie werden nicht gehört. Sie haben keine Wirksamkeit. Und da haben wir als Politikerinnen und Politiker wirklich was grob verschissen, einfach. Mir ist das ein sehr großes Anliegen, die Jugendlichen mit an Bord zu kriegen wieder. Und das geht aber nur, indem man ihnen zuhört und nicht sich hinstellt und sie zutextet mit was nicht wie ist und alles Mögliche erklärt. Jugendliche sind die Expertinnen für ihre eigene Lebenswelt. Wir haben wahnsinnig großes Wissen über verschiedenste Dynamiken. Sie haben oft einen sehr klaren Blick auf das, was schiefläuft. Sie haben große Sorgen. Wenngleich sie auch, was ihre eigene Zukunft betrifft, sehr oft positiv in die Zukunft blicken. Den Jungen zuhören und sie mitnehmen, das halte ich für ganz zentral.
Aber hat die Politik die Wähler verloren und vor allem auch die Jugend verloren aufgrund des erhobenen Zeigefingers und dem Anspruch, moralische Instanz zu sein?
Nein, ganz sicher nicht. Die Jugendlichen fühlen sich nicht gehört. Sie sagen, ihre Lebenswelt, ihre Erfahrungen kommen nicht an. Sie sind ganz vielen Unsicherheiten ausgesetzt. Wir haben das große Thema soziale Medien. Wir haben das große Thema, welcher Information kann ich überhaupt trauen? Wie erkenne ich Fake News? Wir haben das große Thema, wie geht es mit der eigenen mentalen Gesundheit? Wir haben ganz viele Fragestellungen zu, also gerade auf den sozialen Medien, welches Körperbild wird da vermittelt, was ist die Erwartungshaltung an Jugendliche, wie sie ausschauen sollen, ist ein riesengroßes Thema, insbesondere natürlich für Frauen. Wir haben radikalisierende Inhalte auf den sozialen Medien und das beschäftigt sich sehr stark. Sie wollen einfach selber gehört werden. Sie wollen sich selber einbringen. Und ich glaube, unsere Verantwortung ist, das anzunehmen und ihnen auch tatsächlich zuzuhören.
Und hilft ein Verbot von Social Media dann?
Wir reden beim Social Media Verbot von 10 bis 14, also von bis 14 momentan. Es gibt eine Diskussion, was genau die Grenze sein soll. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich war da immer dagegen. Aber es ist mittlerweile die Dynamik so brutal auf den sozialen Medien und die Algorithmen so brutal, dass auch ich sagen muss, es geht nicht anders. Wir haben da die Situation, dass Kinder im Kinderzimmer konfrontiert sind mit Bildern, die sie niemals über einen anderen Kanal empfangen würden. Das Kriegsszenen, ganz großes Leid, wüsteste Beschimpfungen, Hass, Hetze, Abwertung, Mobbing. Und dazu kommt, dass der Algorithmus, also es gibt in den USA ja jetzt ein sehr richtungsweisendes Urteil, bin sehr gespannt, wie das weitergehen wird, weil die Plattformen für ihren süchtig machenden Algorithmus verklagt werden. Und wir haben Verbote und Schutzbestimmungen für Jugendliche, wenn es um Alkohol geht, wenn es um Glücksspiel geht und so weiter. Und deswegen halte ich es auch für richtig, dass man hier einen Schritt setzt. Die Kinder und Jugendlichen sind wahnsinnig vulnerabel in dieser Entwicklungsphase. Also was das Gehirn entwickelt sich, also das Gehirn entwickelt sich noch lange, muss man sagen, bis es fertig ist, aber das ist eine ganz vulnerable und zentrale Phase. Und die Kinder da oder die Jugendlichen dem einfach unkuratiert und ungeschützt dem Wahnsinn auszuliefern, das halte ich für einen Fehler. Und es ist auch so, dass die engagiertesten Eltern stoßen dann ihre Grenzen, mit diesem Phänomen umzugehen. Und deswegen glaube ich, dass es richtig ist.
Ist aber auch gleichzeitig ein schmaler Grat in Richtung Informations- und Pressefreiheit, oder?
Das ist natürlich ein Thema, das gerade insbesondere, wenn es dann darum geht, dass Jugendliche mit 16 wählen können, was ich sehr unterstütze, da muss man ja irgendwo die Informationen auch herbekommen. Mhm. Und wir wissen, dass Jugendliche ihre Nachrichten und Informationen in erster Linie über soziale Medien konsumieren. Es ist ja dann die Welt nicht plötzlich super, weil man 14 ist und dann ist das Problem weg. Also es geht natürlich darum, in der Schule entsprechend zu begleiten und die entsprechenden Kompetenzen zu entwickeln, was denn da tatsächlich passiert. Also ich halte sämtliche Bemühungen diesbezüglich, also was ist die Logik, also was ist die Funktionsweise von einem Algorithmus, was passiert hier eigentlich, warum sehe ich bestimmte Inhalte, warum sehe ich andere Inhalte nicht. Das sind alles Dinge, die in den Schulen genauso mitgedacht werden müssen. Das ist eine zentrale Form von Medienkompetenz.
Bildung. Medienbildung.
Natürlich, ja.
Aber haben wir da das Personal dafür?
Ja, wir haben genügend Lehrerinnen und Lehrer, die auch jetzt schon wahnsinnig engagiert sind. Das Problem ist, dass wir im Schulsystem die Lehrerinnen und Lehrer ständig mit anderen Aufgaben überfrachten, für die sie eigentlich nicht ausgebildet oder zuständig sind. Wir haben viel zu wenig Sozialarbeiterinnen an den Schulen, viel zu wenig Schulpsychologinnen, Unterstützungspersonal für administrative Aufgaben und damit ist die Belastungskurve der Lehrerinnen extrem hoch. Wenn man sich anschaut, welche zusätzlichen Aufgaben die übernehmen müssen und auch die Schulleitungen übernehmen müssen in den letzten Jahren, dann ist das sehr massiv. Dann kommt halt nochmal eine Anforderung dazu. Es ist aber unausweichlich und das war es ehrlicherweise in der Vergangenheit auch schon. Es ist ja nicht so, dass diese Phänomene jetzt komplett neu sind. Ja. Selbstverständlich brauchen wir intensive Weiterbildungen für Lehrerinnen und Lehrer, sowohl was KI betrifft, aber auch was Medienkompetenz betrifft, damit sie die Schülerinnen bestmöglich unterstützen können.
Vielleicht nochmal kurz einen Schritt zurück machend. Zum Thema Aktivismus und Koalitionsarbeit. Ich habe mich oft gefragt, und zwar weniger wegen dir, sondern vielmehr wegen deinem Gegenüber, dem August Wöginger, der mal gesagt hat, man schickt die Kinder zum Studieren nach Wien und dann kommen sie als Grüne zurück.
Da habe ich nichts dagegen.
Das glaube ich dir. Aber war die Zusammenarbeit so harmonisch, wie es nach außen gewirkt hat? Oder war sie professionell? Oder wie kann man sich das vorstellen zwischen dir und dem August Wöginger?
Naja, professionelle Zusammenarbeit ist hoffentlich harmonisch. So war das auch tatsächlich. Wir hatten extrem große Herausforderungen zu bewältigen. Wir beide haben gemeinsam einen sehr großen Anteil daran, dass diese Koalition funktioniert hat. Das möchte ich schon sagen. Und es war immer eine gute Zusammenarbeit. Das heißt nicht, dass man dass das
die Ideologie alles über Bord wirft.
Nein, natürlich nicht. Aber ich meine, wir haben eine Aufgabe zu erledigen. Die lautet da nicht jetzt die ganze Zeit untereinander streiten, wer Recht hat, sondern Lösungen auf den Tisch zu bringen. Und das war unsere Aufgabe in diesen Regierungsjahren. Und das haben wir so gut wie möglich versucht zustande zu bringen. Und das ist ja nicht... Also Klubobfrau oder Klubobmann zu sein, ist jetzt keine einfache Aufgabe. Da hat man einen Haufen eigene Abgeordnete, einen Haufen Fremdabgeordnete mit vielen unterschiedlichen Meinungen und Vorstellungen. Und da auf einen Kompromiss, der tragfähig ist, zu kommen, der rasch umgesetzt werden kann und der vor allem die Probleme löst, ist durchaus herausfordernd. Und wir haben das aber in guter Zusammenarbeit einfach gemacht. Ja, ich bin da eine große Pragmatikerin.
Die Koalition mit der ÖVP wird ja jetzt immer als die Begründung für das wirtschaftliche Desaster und das Budgetdesaster und ich weiß nicht, das alles herangezogen. Was ist deine persönliche Bilanz dieser Koalition?
Wir haben, der Titel des Koalitionsprogramms war aus Verantwortung für Österreich und genau das hat sich in dieser Koalition abgebildet. Ich meine, wir sind in die Regierung gekommen, wir sind wieder eingezogen ins Parlament als Grüne. Sind in diese Regierung gekommen und zwei Monate später nicht einmal war Corona da. Der Überfall auf die Ukraine und damit verbunden die Energiekrisen und die Teuerungskrisen und so weiter. Also an Krisen, also es war ist sicher die krisenhafteste Regierung gewesen seit vielen, vielen Jahrzehnten. Ich stehe dazu, dass wir in einer Krise Geld in die Hand genommen haben, um die Menschen zu unterstützen. Ich finde es ein bisschen billig, dass gerne so getan wird, als wenn, also Finanzminister war schon ein gewisser Magnus Brunner.
Ja.
Und wenn man sich anschaut, wo denn die Schulden herkommen, dann sind es schon die Bundesländer. Ja. Also, aber ich sage Ihnen auch ganz ehrlich, gerade jetzt wieder in der Situation, in der das wir jetzt sind. Ah ja, stimmt, habe ich schon wieder vergessen. Ich sage da ganz ehrlich, es sind 350.000 Familien in Österreich schlafen jetzt ruhiger, weil sie eine neue Heizung haben und nicht mehr vom Gas abhängig sind. Das sind Investitionen, die sich ausgezahlt haben. Zigtausende Menschen haben Solarenergie installiert und können sich selber mit Strom versorgen und tragen dazu bei, dass wir weniger abhängig sind von den ganzen Despoten und von den Preisschocks, mit denen wir jetzt wieder konfrontiert sind. Und da sage ich, das ist gut investiertes Geld. Und dass man in Krisen Geld in die Hand nehmen muss, das ist jetzt grundsätzlich nichts Neues. Dass man dann auch konsolidieren muss, das ist eine andere Frage. Und da wird es dann politisch, weil es ist die grundsätzliche Frage, wie konsolidiere ich, auf wessen Kosten konsolidiere ich. Und da haben wir natürlich ganz andere Ansätze als diese Bundesregierung, die natürlich den Klimaschutz komplett, also da fährt sie mit der Abrissbirne. Aber sie kürzt auch, was weiß ich, die Öffi-Ticketspreise sind massiv gestiegen, während man weitere fossile Förderung einführt. Das ist natürlich absurd, genauso wie man, dass man Milliarden in einen Tunnel in ein Naturschutzgebiet investiert.
Die Grünen sind ja immer ein Vorreiter gewesen, auch für Freiheit, Pressefreiheit, Redefreiheit. In meiner Wahrnehmung erleben wir eine substanzielle Medienkrise. Es werden Land auf, Land ab Journalistinnen und Journalisten gekündigt, Redaktionen halbiert, der ORF kommt nicht zur Ruhe. Du hast in einer von mir auch zitierten, sehr bemerkenswerten Rede im Parlament den Herrn Medienminister Babler scharf kritisiert, dass er den Journalismus sterben lässt. Was wäre die konkrete Antwort und wie finanziert man wirklich unabhängigen Journalismus, ohne wiederum in irgendeine Parteienförderungsgeschichte oder Inseratenkampagnen oder sonstige Dinge zurückzufallen? Die Beate Meindl-Reisinger hat mir heute ein Diagramm gezeigt, wo sie, glaube ich, 23% Medienkürzungen vorgenommen haben von 49 Millionen unter Sebastian Kurz auf 12 Millionen jetzt in der aktuellen Regierung.
Ja, ich finde diese Vergleiche immer ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt. Wir hatten da so eine kleine Pandemie zu bewältigen, wo tatsächlich ein extrem hoher Informationsbedarf der Bevölkerung vorlag. Aber das beiseite. der Idealzustand, also man muss realistisch sein, Österreich ist ein kleines Land, wir haben keine großen Stiftungen, die große Medien haben, also die in der Art und Weise, wie das in anderen Ländern tatsächlich völlig ohne
Medien. Du meinst jetzt Bertelsmann und Co.?
Die auch, ja. Das, also der österreichische Medienmarkt ist schon sehr konzentriert. Das sind die Fehler der Vergangenheit. Und wahre Unabhängigkeit erreicht man aus meiner Sicht mit einer Diversifikation der Finanzierungsquellen. Und ich bin aber auch der Überzeugung, dass man guten Journalismus unterstützen muss in einer Zeit, wo uns die russischen Fake-News-Bots in der Sekunde überrollen können, wo Oligarchen riesige Medienhäuser kaufen können, wo also die Art und Weise, wenn man sich das anschaut, wie Orban das in Ungarn gemacht hat, aber auch was Trump insgesamt mit der Medienfreiheit macht, dann ist das ein riesiges Problem. Und am besten geschützt ist man natürlich als Medium, wenn man nicht abhängig ist von einer Geldquelle, sondern mehrere hat. Und dazu gehört natürlich Werbung, die jetzt kommt, also die zum großen Teil abfließt in Richtung der großen Tech-Giganten. Dazu gehört aus meiner Sicht aber trotzdem auch gut aufgestellte Medienförderung und ich halte das für möglich. Ich muss nur leider sagen, es ist jetzt eine Medienanalyse präsentiert worden, die der Minister Babler in Auftrag gegeben hat. Es wird offensichtlich auch eine weitere Präsentation einer Studie der ÖVP geben. Also wir haben jetzt wieder extrem viel Zeit damit verschissen, dass Studien in Auftrag gegeben wurden für Dinge, die wir eigentlich wissen. Also wir wissen, wo die Probleme im österreichischen Medienförderungssystem liegen.
Ja, aber und du musst ja verstehen, dass man SPÖ-nahe Unternehmer irgendwie unterstützen muss, oder?
Also ich muss ehrlich sagen, es bringt mich zur Weißglut, was der Babler da aufführt. Wir haben die absolute Repolitisierung des ORF, beobachten wir. Der Heinz Lederer und der Schütze, die agieren dort in einer Art und Weise, das ist unvorstellbar. Die haben keinen Genierer. Und ich finde es eigentlich gut, dass das so offensichtlich ist, dass es hier eigentlich vor allem um persönliche und wirtschaftliche und parteipolitische Interessen geht, weil damit wird jetzt sichtbar, was denn die Denke dahinter ist. Andi Babler hat behauptet, er entpolitisiert den ORF. Er hat das absolute Gegenteil davon gemacht. Also wir hatten ja den Auftrag des Verfassungsgerichtshofs, das ORF-Gesetz zu reparieren. Die Art und Weise, also was die Gremien betrifft. Und diese Regierung, bestehend aus ÖVP, SPÖ und NEOS, die angebliche Transparenzpartei, ja, die haben die Macht einfach nur vom Stiftungsrat in den Publikumsrat verschoben und dann erst einmal vier Parteigänger eingesetzt, die sie dann abberufen mussten. Ich habe den Babler mal in einem Ausschuss gefragt, wie ihm das denn passieren konnte. Und der hat einfach nur gesagt, die sind selber verantwortlich, wenn sie einfach ein Formular unterschreiben. Ich meine, Entschuldigung, der ist der Medienminister. Er muss das kontrollieren, ob das geht oder nicht. Also es ist wirklich an Dilettantismus kaum zu überbieten. Und Babler kündigt ständig Dinge an, aber er hat bis jetzt nichts auf den Boden gebracht. Wir haben im Budget des vergangenen Jahres liegen eigentlich 50 Millionen Euro, die bereits letztes Jahr ausgezahlt werden hätten müssen. Ist nicht passiert, weil die Dinge, die er groß angekündigt hat, natürlich immer noch nicht da sind. Das ist Vertriebsförderung und das ist dieses Mein-Medien-Abo, wo ich höre, dass das eigentlich schon wieder vom Tisch ist, weil es nicht umsetzbar ist in der Art und Weise, wie man sich das vorgestellt hat. Und während die ÖVP, keine Ahnung, was die eigentlich genau macht, aber die SPÖ beschäftigt sich mit irgendwelchen Analysen zu Dingen, die wir lang wissen, während die ganzen Medien den Bach runtergehen. Ich halte das für verantwortungslos. Und ich halte es auch für verantwortungslos, nur um das auf das anzuspielen, was du vorher gesagt hast, nämlich der Babler hat sich hingestellt bei seiner Parteitagsrede, wo er gewählt worden ist und hat gesagt, es muss die Inseratenkorruption und die persönliche Inszenierung endlich aufhören. Es gibt ein absolutes Kopfverbot bei den öffentlichen Inseraten etc., aber nicht bei den Kammern. Jetzt sagt die Wirtschaftskammer, also ich hätte mir ja gedacht, okay, da wird sicher die Wirtschaftskammer auch dagegen sein. Aber nein, ich habe die Wirtschaftskammer auf unsere Seite gebracht, dass es auch für die Kammern verboten sein soll, den Schädel von einem Kammerpräsidenten irgendwo zu inserieren. Nicht bei der Arbeiterkammer, weil der SPÖ-Parteichef in Salzburg gleichzeitig Arbeiterkammerchef ist und die SPÖ und der Babler ihm da die Mauer macht.
Aber das ist doch eine klassische Parteienfinanzierung, oder?
Klar, die SPÖ spart sich damit viel Geld, das sie sonst selber inserieren müsste, aber ich halte das für eine komplette Sauerei. Es sind AK-Gelder und es ist gesetzlich nicht geregelt. Ich habe einen entsprechenden Antrag eingebracht. Also das Kopfverbot gilt eben für jede politische Ebene, außer für Kammern bis jetzt. Deswegen habe ich den Antrag eingebracht, der abgelehnt wurde. Die NEOS und die ÖVP hätten ihn beide unterstützt. Also der Babler hat hier nicht einmal eine Ausrede. Es liegt ausschließlich in seiner Verantwortung, ob er das macht oder nicht.
Und das wäre nichts, was man inhaltlich und sachpolitisch mit der FPÖ beschließen könnte? Oder ist das dann ein Koalitionsbruch?
Selbstverständlich könnten sich freie Mehrheiten bilden im Parlament grundsätzlich, aber das ist nichts, was diese Koalition tun würde. Der Koalitionsvertrag und ist aneinander gekettet in ihrem Unglück. Also die anderen Fraktionen, also ÖVP und NEOS, haben das ja abgelehnt.
Die haben es abgelehnt?
Natürlich. Die Koalition stimmt immer gemeinsam. Aber sie wären dafür gewesen, wäre die SPÖ auch dafür gewesen.
Ach so, na gut, das kann man dann immer leicht sagen, oder? Dann ist immer irgendeiner dagegen, oder? Innerhalb einer Koalition.
Ja, aber damit kann man eindeutig sagen, es gibt einen einzigen Schuldigen für diese Situation, er heißt Andreas Babler. Ja. Er ist schuld. Er schützt seinen Parteichef. Ja. Und das als Medienminister, der zuerst nur groß verkündet hat, was er nicht alles gegen Inseraten
korruptiert hat. Er hat dann gesagt, das ist Schluss mit dem verantwortungsvollen Umgang, oder?
Ja, das hat das. Also diesen Versprecher hat er sich auch noch geleistet, ja.
Zum Thema ganz kurz, letztes Wort. Was macht es mit dir, dass zumindest ein Ex-Grüner Strobel im ORF da sich auch bedient?
Ja, also dieser Pensionszulagen-Deal ist eine komplette Sauerei. Den hat der Wrabetz mit dem Pius Strobel offensichtlich abgeschlossen. Ich meine, da sind wir beim nächsten Punkt. In keinem Pipi-Verein kann ich alleinig solche Geldsummen beschließen.
Er kann es auch nicht.
Es ist ein Wahnsinn. Es kann doch nicht sein, dass ich dort kein Vier-Augen-Prinzip habe beim GD, beim Generaldirektor des ORF.
Ich glaube, 2,5 Millionen hätte er auf jeden Fall seinen Aufsichtsrat befragen müssen.
Das ist auch passiert und soweit ich informiert bin, hat ja also ein Teil dieses ganzen Desasters ist ja, dass aus meiner Sicht völlig richtigerweise Roland Weißmann diese Pensionszulagenvereinbarung für den Pius Strobel nicht anerkannt hat. Ja. Ich meine, ich halte es wirklich für unsäglich. Da verdient jemand tatsächlich viel Geld und ich will jetzt gar nicht bewerten, ob er einen guten Job gemacht hat oder nicht. Das ist jetzt nicht der Punkt, sondern es ist einfach absolut unverschämt, sich solche Zulagen, Pensionszulagen zu beschließen. Und im Übrigen, das betrifft ja nicht nur den Pius Strobel, es betrifft ja auch den Wrabetz selber. Und jetzt sage ich Ihnen aber eines, wer hat denn diese Vereinbarungen? Dir! Verdammt! Ich sage dir eines, wer hat denn diese Vereinbarungen unterschrieben? Wer war denn da? Wer ist verantwortlich für die Pensionszulage von Wrabetz? Ein gewisser Stiftungsratsvorsitzender Steker. Okay. Also die Freiheitlichen hier wieder mal. Ja? Und wir wissen, dass die Freiheitlichen beim ORF alles hineinredigieren wollten, bis hin zu, wer ist der Vortuner der Nation und der Wehrschütz muss ein Format bekommen und so weiter. Wir haben all diese Chats. Also das, und es muss dort im ORF aus sein mit diesem Wahnsinn. Und wir brauchen eine Gremienreform, einen ganz kleinen Aufsichtsrat, der professionell organisiert ist, mit Fachkompetenz in wirtschaftlichen Fragen, Rechtsfragen, was auch immer. Und ein Publikumsrat, der tatsächlich die Entscheidungen trifft, weil der ORF gehört allen Österreicherinnen und Österreichern, die ORF-Beitrag zahlen.
Und hat tausende Mitarbeiter, die sich das nicht verdient haben, so in Misskredit zu kommen, oder?
Muss man
mal sagen.
Und man muss auch dazu sagen, dass ich habe keinen Zweifel an der Unabhängigkeit der Arbeit der Journalistinnen dort, aber es ist ein Wahnsinn, wenn man dann erfährt, dass der Lederer dort einfach so durch die Gegend spaziert oder der Schütze und interveniert und wirklich glaubt, er kann jetzt da KTM-Berichterstattung Einfluss nehmen.
In der KTM-Berichterstattung?
Ist eines der Beispiele.
Wirklich?
Ja.
So, das habe ich gar nicht gewusst.
Ja.
Also von mir hatten Sie keinen Auftrag.
Ja, ich hoffe doch sehr, dass keine solchen Interventionsversuche gestartet werden.
Das ist fix so. Aber würde das nicht grundsätzlich bedeuten, dass die Medienförderung per se nicht völlig nicht von der Parteipolitik abhängen sollte? Also müsste eigentlich eine unabhängige Institution sein, die das beschließt, die es auch vergibt, weil dass ein Medienminister beschließt, wer was kriegt, ist ja auch absurd, oder?
Nein, es beschließt ja nicht der Medienminister. Es gibt ein Gesetz, da steht drinnen, nach welchen Kriterien vergeben wird und vergeben tut die RTR. Aber Medienförderung und ORF sind zwei verschiedene Dinge.
Die
Nominierung, also, und es ist, wir sind eine Demokratie und es ist auch legitim, dass dass die gewählten Parteien einen Vertreter irgendwo hinschicken. Aber es ist absolut illegitim, dass dort Freundeskreise, politische Freundeskreise, dort Koalitionen schließen und ihre parteipolitischen und wirtschaftspolitischen Interessen verfolgen.
Das habe ich
gemeint. Das ist absolut inakzeptabel und das muss endlich ein Ende haben.
Aber es ist auch diese Zustellgeschichte zum Beispiel, geht ja komplett gegen die Gratisblätter zum Beispiel, die nicht zugestellt werden.
Das ist auch im europäischen Medienförderung gar nicht möglich. Also die Förderung von Gratisblättern ist eine eigene Geschichte. Die grundsätzliche Frage ist doch, wie können wir journalistische Qualität sichern und wie können wir sichern, dass es in Österreich auch in ein paar Jahren noch viele Medien gibt, die unabhängig berichten können, aus unterschiedlichsten Blickwinkeln und wir nicht ein Massensterben in der journalistischen Branche haben. Und ich halte diese Verzögerungstaktiken, die da jetzt an den Tag gelegt werden, für fatal. Und es ist leider so, dass die Geschwindigkeit, mit der der Rückgang der Werbeeinnahmen passiert, noch höher ist, als man vor ein paar Jahren angenommen hat. Und dementsprechend wäre endlich Tempo angesagt, aber das lässt diese Regierung komplett vermissen.
Könnte aber auch Strategie sein, oder?
Naja, ich meine, nachdem sie jetzt zwei unterschiedliche Analysen in Auftrag gegeben haben und offensichtlich nicht miteinander darüber sprechen, ich höre immer nur Ankündigungen von Babler und Ankündigungen von der Brandstätter, was sie sich nicht alles vorstellen. Von der ÖVP vernehme ich wenig, aber es wird als allererstes heute nach der Studienpräsentation vom Babler, von den beiden anderen Koalitionspartnern ausgerichtet. Das Präsentierte ist keine Meinung der Koalitionspartner. Also wir sind schon wieder im nächsten Hickhack und wie lange das dauern wird, ich weiß nicht, wie viele Journalistinnen noch gekündigt werden müssen, bis sie mal aufwachen und erkennen, dass sie jetzt wirklich was tun müssen.
Ja, das Ganze in einer verschärften Wirtschaftskrise, wo die Wirtschaft ja auch weniger inseriert.
Richtig.
Postenschacher allgemein, ORF sowieso, die NEOS haben ja auch immer postuliert, es muss wer was werden, wer was kann und nicht wer wen kennt.
Ja.
Also Stichwort, ich sage jetzt nur Bundestheater Holding, war der erste Sündenfall, wo alle miteinander umgefallen sind und die Frau, die ehemalige Ministerin jetzt bestellt haben zur Geschäftsführerin der Bundestheater Holding.
Ja, das ist nicht der erste Sündenfall. Das ist, also die NEOS haben im Bildungsministerium jemanden zum Generalsekretär gemacht, der keinen einzigen Tag seines Lebens in der öffentlichen Verwaltung gearbeitet hat. Nämlich den Büroleiter von Christoph Wiederkehr. Mhm. Die NEOS haben bei all den Dingen, die ich jetzt zum ORF gesagt habe, einfach mitgespielt. Die NEOS, also es ist wirklich erstaunlich,
dass sie sich das... Hammerschmidt.
Es ist erstaunlich, also für den Europäischen Rechnungshof, das ist nicht irgendeine Institution, dort wird Gerald Loacker hingeschickt, ein ehemaliger Nationalratsabgeordneter. Dort, also der hat auch sein ganzes Leben, und jetzt ich bin nicht dagegen, dass irgendwo ein frischer Wind reinkommt, aber ein bisschen eine Ahnung von der Materie, mit der man zu befassen ist, sollte man vielleicht schon haben. Der hat keinen einzigen Tag in seinem Leben in der Verwaltung gearbeitet. Das ist aber der Prüfgegenstand vom Europäischen Rechnungshof. Der hat ich halte das so für so unsäglich. Und es wird einfach akzeptiert. Sagt niemand was dagegen.
Ich höre es heute zum ersten Mal. Bin ich jetzt wieder beim Marketing.
Helga Berger ist die jetzige Präsidentin des Europäischen, also ist jetzt das mitösterreichische Mitglied im Europäischen Rechnungshof. Lang verdiente Beamtin, Juristin.
Richterin, glaube ich, oder?
Nein, sie war im Rechnungshof. Sehr lange. Und kann man Helga Berger gut oder schlecht finden, aber die ist jedenfalls kompetent. Loacker ist es ganz sicher nicht. Und das ausgerechnet die NEOS. Und wissen Sie, weißt du, wie das zustande gekommen ist? Sie haben ein internes Hearing gemacht bei den NEOS selber. Und dort bei dem internen Hearing ist dann eine Reihung rausgekommen, wo als erster der Helmut Berger, der ehemalige Leiter des Budgetdienstes, im Parlament rausgekommen ist und als zweiter war der Loacker. Ich meine, warum ist es überhaupt zulässig, dass sich ein ehemaliger Abgeordneter meiner Fraktion auf sowas bewirbt? Ich meine, ich kann doch nicht sagen, ich bin für Transparenz und gegen Postenschacher und dann setze ich einen Abgeordneten auf einen Versorgungsjob. Das hätte, also bei jeder anderen Fraktion
hätten die... Ja, aber das ist so wie die unabhängige Bewertungskommission für die Bundestheaterholding. Da waren 4 SPÖler in der Kommission. Das, ne?
Die Geneste dieser Bewertungskommission ist ja noch lustiger. Also das, es ist...
Aber sind die Postenbesetzungen unter Leonore Gewessler im Ministerium besser verpackt gewesen oder sind sie vergleichbar?
Leonore Gewessler hat immer die besten Leute besetzt. Und wenn Sie sich anschauen, wer da besetzt wurde, das geht quer durch.
Aber auch wenn es Grüne waren vor allem?
Das ist einfach falsch. Also, wenn Sie sich anschauen, wer ist besetzt worden.
Wenn du es dir anschaust.
Ja, wenn du es da anschaust. Ja. Wenn du es da anschaust, wer ist unter Leonore Gewessler was waren? Da waren Leute dabei, die unter der ÖVP nominiert waren, da waren altgediente Rote dabei, da waren sogar Blaue dabei, die wieder nominiert worden sind in Beteiligungen, einfach weil sie was können haben. Ja. Und das war der ausschlaggebende Maßstab. Ich verstehe schon, dass es sehr attraktiv erscheint für die ÖVP, die gerade anderes, also die insgesamt natürlich ein Korruptionsproblem haben und auch den Wöginger Prozess, der gerade läuft, da so zu tun, als ob jede Postenbesetzung quasi ein Problem wäre. Das ist nicht der Fall. Es geht darum, dass Leute besetzt werden, die was können und die einen Job machen. Und das Parteibuch muss dabei egal sein. Und natürlich muss es, also es ist, das Parteibuch darf auch nicht heißen, dass man nie wieder was werden darf. Ja. Aber die Art und Weise, wie wie Rot und Schwarz sich jahrzehntelang gerichtet haben in dieser Republik, es hat ja immer bei allem 2 Geschäftsführer gebraucht, weil Roter und der Schwarzer. Jetzt bei der Bundesstaatsanwaltschaft, was diskutieren wir? Oh, es sind komischerweise 3 Regierungsfraktionen, jetzt brauchen wir 3 Bundesstaatsanwältinnen. Ein Schelm, der Böses denkt. Mhm. Genau das ist vorgeschlagen worden damals, als wir noch die Bundesstaatsanwaltschaft verhandelt haben, hat man gesagt, na, macht man halt 2, damit es 2 unterschiedliche sein können. Wir haben gesagt, ganz sicher nicht. Und das, was wir hören, ist jetzt auch hier die großen Worte der NEOS nichts mehr wert.
Sigi Maurer, vielen Dank für dieses wunderbare Gespräch und diesen Podcast. In diesem Sinne, wenn dich dieses Gespräch bewegt hat und wenn du willst, dass gesellschaftlicher Zusammenhalt und politische Vernunft nicht nur lose Worte sind, dann geh auf zusammenstärker.at und werde Teil unserer Initiative oder wähle die Grünen.
Okay.